Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Herzlich willkommen hier im Keepercation Torwarttrainer Podcast. Falsch. Wir sind hier im Keeper-Analyse Podcast von Sascha Felter natürlich. Ja, warum mache ich dann hier das Intro? Weil Sascha der Meinung war, sich ein bisschen Auszeit nehmen zu dürfen und Urlaub zu machen. Sei es ihm gegönnt. Er hat mir das Ganze anvertraut. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler von seiner Seite aus. Aber wie es sich hier gehört, ich bin nicht alleine. Und ich dachte mir, wenn ich schon hier diesen Podcast an mich reiße, dann darf eine bestimmte Person nicht fehlen, nämlich hier der Torhüter vom SC Fortuna Köln, André Weiß. Mit seiner vollen Expertise würde er mich hier heute unterstützen und mal mehr oder minder meine Rolle hier einnehmen. Mal gucken, was er so die letzten 3 Jahre bei mir alles gelernt hat. Herzlich willkommen, André.
Hallo, grüße euch. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich drauf.
Sehr schön. Also, André, 31. Spieltag. Meisterschaft ist entschieden. Aber Abstiegskampf ist noch ein bisschen was los. Und wir schauen aber mal direkt in den Abstiegskampf rein, nämlich beim Spiel Bochum gegen die TSG Hoffenheim. Da habe ich erstmal so eine Zahl geschluckt oder lesen müssen. So, Oliver Baumann hat 716 Gegentore mittlerweile jetzt bekommen in der Bundesliga. Das ist Platz 3 in der Bundesliga-Historie. Das ist so irgendwie so eine Historie, die da kann man nicht sogar stolz auf einen sein, oder?
Also ich sag mal, auf 458 Bundesligaspiele kann man, glaube ich, so ein extrem stolz sein. Das schaffen nicht viele. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin ein bisschen schockiert über die Zahl. Weil für mich ist eigentlich Oliver Baumann schon ein sehr, sehr guter Bundesliga-Torhüter, der unglaubliche Reaktionen hat. Gut, er hat auch immer mal, wie jetzt letzte Woche gegen Mönchengladbach, immer mal so ein Ding drin, wo man sagt, ne, das ist jetzt nicht so gut. Aber ich finde schon, dass er über Jahre eigentlich immer konstant gut gehalten hat. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er so viele Gegentore schon bekommen hat.
Ja, also ich war auch erst so, boah, geschockt, aber dann habe ich direkt gegoogelt, ne, wie viele Spiele sind das? Und dann muss ich auch sagen, erstmal 458 Spiele würde ich auch nehmen, wenn ich dafür 716 Gegentore bekommen würde.
Ja, die habe ich noch nicht mal, in allen Ligen zusammen.
Ja, da muss man auch mal sagen, so, wo hat er auch gespielt, ne? SC Freiburg, TSG Hoffenheim, das ist natürlich auch, sagen wir, vor allem SC Freiburg und den Jahren, wo er gespielt hat, ja auch nicht der Verein, der oben mitgespielt hat, eher weiter unten. Und dann auch noch mit TSG Hoffenheim eigentlich immer ein Verein, der sehr offensiv Fußball ja auch gespielt hat, und dass du vielleicht einen Ticken mehr Gegentore bekommst, ist das dann ja auch ja gar nicht mal so verkehrt. Deswegen glaube ich, ist es okay, 716 Gegentore zu bekommen, wenn man 458 Spiele gemacht hat. Und aber wir wollen jetzt nicht über seine Laufzeit hier sprechen, seine Gegentore sprechen, denn heute einmal eine richtig, richtig gute Aktion von meiner Seite, auch so wie ich sie gesehen habe. Wie hast du gesehen? Da bekommt Hoffmann bekommt eine Flanke, bekommt einen Pass von Lucia und Hoffmann, ne, anders. So, Lucia flankt auf Hoffmann aus der Halbposition und Hoffmann dreht sich da einmal um die Achse von Drexler und schießt dann ins lange Eck ab. Und ja, Baumann fährt da Fußabwehr, Handabwehr, wie auch immer, alles aus. Wie hast du die Szene gesehen?
Für mich ist das wirklich so ein typischer Oliver Baumann. Das ist ja das, was ich eben gemeint hatte. Ich finde, auf der Linie ist er unglaublich. Also wirklich, wie er da die Hand rauszieht, das ist ja ein Schuss aus 4 bis 5 Metern. Und ich sage mal, ich habe mit Philipp Hofmann in Ingolstadt zusammengespielt und ich weiß, dass das kein normaler linker Fuß ist, wenn der Vollspann drauf schießt. Also es kann auch ganz schön wehtun. Und ja, es ist halt unglaublich, wie er da die Hand rauszieht, auch dann die Spannung im Arm zu haben. Ich glaube, es gibt viele Torhüter, wo der Ball dann über den Arm drüber springt oder irgendwie unten drunter. Also das war schon, also für mich ist das ein unglaublicher Safe.
Das spielt rechnen, das Lothar Matthäus ausgerufen hat. Aber für mich diese Parade natürlich auch wirklich herausragend. Ich finde vor allem das ganze Taktische erstmal, wenn du siehst, auch wie der Ball erstmal reingespielt steht, wie er seine Position anpasst, mit dem Rumdrehen nochmal seine Position anpasst, tief bleibt. Ja. Und auf jeden Fall zu den Top 3 Saves dieses Spieltags. Siehst du das auch so? Dann?
Absolut. Ich glaube nicht nur die von diesem Spieltag. Ich sag mal, wenn wir uns die letzten Wochen uns angucken, gibt es nicht viele Paraden, die so ähnlich sind. Gut, an diesem Wochenende hatten wir halt eine, die war noch krasser, muss man sagen, aber die war schon sehr, sehr gut.
Ja, da werden wir zum Ende, ne, da müsst ihr dranbleiben, bis zum Ende dabei sein und zuhören. Da werden wir natürlich nochmal ausgiebig drüber sprechen. Ja, aber wie gesagt, ich fand sowieso, dieser Spieltag an sich war es sehr eher torwartfreundlich, fand er gar nicht mehr so viele Böcke oder sonst irgendwie drin, aber dennoch habe ich das eine oder andere gefunden. Und was ich da gefunden habe, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, ist über die Gegenseite bei dem Spiel, nämlich dir, Grilic, was eigentlich die Hummer Mannschaft, Kramaric nimmt den herausragend einmal mit, der Ball kommt so an der 16er Höhe runter, hat einen engen Kontakt und überlupft dann Baumann, der so auf der Fünferlinie steht ungefähr, also aus so einer halbrechten Riemann, so aus der halbrechten Position. Wie hast du die Szene gesehen? Ist es, sagst du, richtiges Verhalten von Riemann oder darf er sich anders verhalten? Ist natürlich ein ekliger Ball, aber ich meine, du hast ja so viel Erfahrung selbst und du kennst auch Manuel Riemann persönlich, glaube ich. Von daher, hau mal raus, was du darüber denkst.
Ja? Ja, also zum einen muss man sagen, man muss natürlich auch bei so Sachen mal über die Abwehr sprechen. Da ist ja gar keine Abstimmung da, ne? Also den Ball, den darfst du als Abwehr so nie zulassen. Ich glaube, bei ihm ist einfach, er hat die Situation zu spät erkannt. Er hat, glaube ich, gedacht, dass der erste Kontakt vielleicht nicht so gut ist, dass er vielleicht draufschieben kann. Ich sage einfach, er muss in der Liga, weißt du, dass die Jungs technisch so gut sind. Du musst, lass dich schnell fallen, lass dich ein bisschen schneller fallen, stell dich ordentlich hin, weil ich finde, er hat auch ein ganz komisches Laufverhalten. Das ist überhaupt nicht in Anführungszeichen im Sprint zurück, sondern er trabt so locker zurück, als ob er die Situation meiner Meinung nach komplett unterschätzt. Und so kommt er dann auch gar nicht mehr bei diesem Rückwärtslaufen, kann er gar keinen Push mehr setzen, weil er gar nicht in einem richtigen Stand ist. Und also für mich, es wird jetzt kein Reporter sagen, es ist ein Torwartfehler, aber ich sage einfach, durch sein Verhalten hat er sich komplett die Chance genommen, den Ball zu halten. Und macht es Kramaric damit auch nicht einfacher, weil der Ball ist trotzdem noch schwer, hin ins lange Eck zu überlupfen. Aber du gibst ihm dadurch überhaupt die Chance, dass er den Lupfer spielen kann. Und das ist einfach das, wo ihr auch öfter mal über Riemann sprecht. Das ist halt teilweise zwischen Genie und Wahnsinn einfach. Ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, da liegt so ein bisschen, wie sagt man, so der Hund begraben, in Anführungsstrichen, nämlich dieses Laufverhalten nach hinten. Ich finde, er sieht ja schon, dass er eigentlich nicht da rausgehen kann. Und lässt sich auch fallen, aber das in so einem gemachten Tempo, wo ich denke so, ey, wenn du diese Position ein bisschen schneller anpasst, kommst du besser in Stand, vielleicht nochmal 1-2 Meter weiter nach hinten und kannst dann wahrscheinlich Kramaric in die Situation bringen, den Ball einmal mitzunehmen, statt anzunehmen und dann halt den auch so zu überlupfen, so dass du ihm halt die Option nimmst des Überlupfens. Und dann hast du ja zwei Optionen. Entweder er nimmt den weiter nach vorne, kann ich nochmal draufschieben, oder letztendlich, wenn der Kontakt nicht so gut ist, dass die Bochumer Mannschaft nochmal nachrückt. Und da hat, glaube ich, so ein bisschen der Hund begraben, dadurch, dass er halt eher so sehr langsam, sehr gemacht und irgendwo in der sogenannten Red Zone steht, Kramaric eigentlich die beste Option hatte, den Ball zu überchippen. Vor allem bei seiner Qualität, die er hat, einfach vor allem seiner technischen Qualität.
Aber ich glaube einfach, Riemann ist auch so ein Typ, ich kann mir echt vorstellen, der hat sich so aufgeregt, dass der Kramaric so frei ist, dass er sich dann mehr damit schon beschäftigt hat. Weil du siehst, der Ball ist noch gar nicht im Tor. Und er meckert schon mit den Abwehrspielern. Dass er dann einfach über die Situation so genervt ist, dass dieser Ball überhaupt zustande kommt, dass er deswegen sich gar nicht mehr auf sein Torwartspiel konzentriert. Weil er ist natürlich schon sehr emotional und er beschäftigt sich, finde ich, auch immer sehr viel mit anderen Dingen auf dem Platz, wenn du ihn siehst. Er gestikuliert viel, was auf jeden Fall sein Spiel ist. Ich glaube, sonst wäre er auch nicht der er gerade ist. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass er da, das wird er jetzt nicht mehr schaffen in seinem Alter, aber dass man da vielleicht hätte manchmal so ein bisschen mehr auf sich selber schauen sollen und gar nicht auf dieses Links und Rechts voneinander.
Ich glaube, so wie du sagst, ich glaube, er könnte es doch schon mittlerweile gar nicht anders mehr. Und ich glaube, es würde ihm auch gar nicht gut tun. Er könnte das Niveau gar nicht spielen, das er hat. Und wie gesagt, er passt, glaube ich, zum VfL Bochum wie die Faust aufs Auge. Und vor allem auch in der Situation. Aber ja, lass uns mal zum nächsten Spiel gehen. Auch zum Abschiedskandidaten, zum VfL Wolfsburg. Aber wir wollen jetzt nicht über Kun Kassels, die eine oder andere gute Aktion hatte in diesem Spiel, sondern ja, zu dem Gegenüber, nämlich Atubulu, der bekommt ein 2-1 von Lacroix. Glaube ich. Halben Position. Ja, wenn ich jetzt nochmal stoppe, weil es sind jetzt tatsächlich so 25, 26, 27 Meter. Ist natürlich eine Wumme. Attebulu steht so auf 3, 4 Meter vom Tor. Ja, und das Ding kracht halt zentral unter die Latte. André, hättest du den gehalten?
Ich nicht mehr, aber ich finde, es ist halt, erstmal sieht es sehr schwerfällig aus in meinen Augen. Es ist irgendwie so, mir fehlt so ein bisschen so die Dynamik dabei. Was, glaube ich, das größere Problem ist, ist dieses, was du gerade sagst, dass er 3, 4 Meter vom Tor steht. Ich glaube einfach, er muss sich in der Situation fallen lassen, dass er nur noch 1 Meter vom Tor steht, dann hat er mehr Zeit. Und dann kann er einen Push setzen oder hält er den, glaube ich, auch. Ne? Also ich sag mal, du sagst ja immer ganz gerne, wenn wir von einem Bundesliga-Torhüter reden, dann müssen wir schon darüber reden, dass der Ball auf jeden Fall nicht nur haltbar ist, sondern dass man ihn vielleicht sogar halten muss. Weil ich einfach sage, der schlägt jetzt nicht komplett den Winkel ein. Und wie gesagt, für mich ist einfach, wie du auch gerade gesagt hast, wie bei Riemann so ein bisschen das falsche Verhalten. Er steht zu hoch, dadurch kommt er vielleicht nicht hin. Er hat vielleicht diese 0,3 Sekunden, sagst du ja immer so schön, mehr Zeit, wenn er 2 Meter tiefer steht. Und dann glaube ich auch, dass er den Ball halten kann oder sogar auch halten wird. Weil an sich, auch wenn hier Attebulu, glaube ich, sehr oft Thema ist im Podcast, ist es ja kein schlechter Torhüter. Ne? Also von daher.
Also sagen wir mal, Attebulu in der nächsten Saison, ich bin echt gespannt auf ihn, wenn er mal die ganze Saison mal ein bisschen sacken lassen kann und mal bisschen Revue passieren lassen kann und vielleicht die richtigen Learnings darauf zieht, glaube ich, wird es ein richtig, richtig guter Torhüter. Hat auch immer noch die zweitmeisten zu Null Spiele. Ich glaube 9 Stück mit Nübel. Ich glaube nur Lukas Radetzky hat mehr. Aber wie gesagt, der Ball, der schlägt halt so einen halben Meter neben ihm, links von ihm ein. Und ja, also klar, es ist eine Wumme. Er hat wenig Zeit oder sonst irgendwie. Aber wenn er eine Möglichkeit haben möchte, diesen Ball zu erreichen, glaube ich, muss er halt eben tiefer stehen. Und es war, wenn man die Spielsituation im Gesamten betrachtet, auch jetzt kein Steckpass möglich oder sonst irgendwie, dass man sagt, er könnte darauf spekulieren, dass wenn der Ball reingespielt wird. Und wie gesagt, er hat sehr, sehr viel Zeit, seine Position anzupassen. Es ist sehr klar, dass ein freier Fuß da ist. Ein freier Fuß bedeutet aus der Fairness, dass für mich immer Leitlinie, Grundprinzip fallen lassen. Das macht er nicht. Ich will nicht sagen, dass er den dann unbedingt hält, aber er hat eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, diesen Ball. Und deswegen ist er zu halten. Deswegen ist er für mich jetzt nicht unhaltbar. Und ja, eigentlich schade, weil es auch das 2-1 ist. Vor allem nachdem er vorher SC Freiburg den komischen Elfmeter hatte, gab es ja indirekten Freischuss danach, weil man ja irgendwie leider ausgerutscht ist und dann sich selber angeschossen hat. So verliert man das Spiel. Und es geht da noch ein bisschen was beim SC Freiburg drum. Ne? Das ist ja absolut nicht verkehrt. Es geht um Platz 7, glaube ich, noch. Ja, oder 6, irgendwie sowas in die Richtung.
Und es geht um Christian Streich, ne? Wollte ja schon einen schönen Abschluss für den Mann, glaube ich, erreichen. Ne? Wobei ich da auch sagen muss, das fand ich bemerkenswert, wie Streich sich vor Attebulu gestellt hat bei dem Interview. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast.
Bei diesem? Jetzt bei dem Spiel oder vor ein paar Wochen?
Nee, das war letzte Woche oder so. Mir wurde das jetzt öfter mal angezeigt, wo er wirklich sagt, das ist der Freiburger Weg, das ist ein Freiburger Junge. Und er sagt einfach, es geht nicht, wie mit dem in den sozialen Medien umgegangen wird. Er hat dann gesagt, in den asozialen Medien, so wie Christian Streich halt einfach ist, ne? So wie wir ihn alle lieben. Und da gebe ich ihm auch recht. Ne? Der ist immer noch Anfang 20, das ist immer noch seine erste Bundesliga-Saison, die er spielt. Und da muss man auch mal die Kirche an dem Dorf lassen. Und im Endeffekt, ich sag mal, wenn du einen schlechten Torhüter drin hast, spielst du nicht um die Europa League mit. Das muss man auch einfach mal ganz klar feststellen.
Das ist richtig. Also nochmal, wer ist halt gerade einfach so in so einer Phase, wo er sehr, sehr gute Leistungen hat und weniger gute Leistungen auch mal hat oder Momente, gar nicht über das ganze Spiel, sondern eher wenige Momente. Und wenn wir uns einfach zurückerinnern, dann gab es auch andere Torhüter, die solche Momente hatten, solche Phasen hatten. Und das war halt auch unter anderem Manuel Neuer. Den hat man auch spielen lassen auf Schalke, trotz seiner ganzen Fehler, die er gemacht hat. Und auch wenn Freiburg da diesen Weg auch weitergeht, ihn auch weiter unterstützt, dann werden wir damit Attebulu in den nächsten 1, 2, 3 Jahren vielleicht auch wirklich einen richtig, richtig, richtig guten Bundesliga-Torhüter und dann gucken, was dann vielleicht auch international auch möglich ist. Also glaube ich jetzt persönlich. Weil er bringt schon eine ganze Menge mit. Wenn man das Ganze sich auch anschaut, technisch, taktisch, ist er schon sehr, sehr gut ausgebildet und bin gespannt auf seinen weiteren Weg. Aber ich sage tatsächlich, ich hätte mir wirklich dieses Modell Leverkusen gewünscht für Attebulu dieses Jahr, glaube ich. Also so einen Jungen komplett reinzuschmeißen mit Europa League, mit Bundesliga, mit DFB-Pokal, ihm einfach mal so ein bisschen mehr Luft zu geben, Raum zu geben, sich zu akklimatisieren, sich auf einen Wettbewerb zu konzentrieren, glaube ich, hätte ihn ganz gut tun können in dieser Konstellation einfach.
Siehst du ja auch an Radetzky. Ich finde, das sieht man ja auch an Radetzky. Radetzky spielt, glaube ich, mit, gut, jetzt war natürlich der eine, jetzt war auch wieder ein bisschen Licht und Schatten beim Spiel jetzt gegen VfB, aber daran siehst du eigentlich, er spielt ja seine beste Bundesliga-Saison. Weil er sich einfach wirklich Absolut. Woche zu Woche darauf fokussieren könnte, dass er in der Bundesliga spielt. Das ist halt, wie wir auch schon mal damals, wo ich hier war, besprochen haben. Zum Beispiel Adubolo jetzt von der Sache her, jetzt sind sie nicht in Euroleague, aber nach so einem Ding, wenn die jetzt auch Euroleague spielen würden, könnte er sich ja gar nicht mal darauf konzentrieren, mal runterfahren, mal ein bisschen zetteln, so was ist da eigentlich passiert. So, er hätte direkt wieder komplette Leistung bringen müssen. Und deswegen ist das, glaube ich, gerade wie Alonso das macht bei Leverkusen, ist das eigentlich schon ein Vorbild, sage ich in dem Sinne, dass ich mir vorstellen kann, dass das jetzt viele Vereine auch nachmachen. Dass sich da einige Vereine dran orientieren in den nächsten Jahren.
Ja, wichtig, glaube ich, ist nur, man muss gucken, welchen Typ man da auch hat. Ist also Manuel Neuer, den könntest du jetzt nicht Champions League und Bundesliga aufteilen. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Sehe ich auch tatsächlich keinen Grund dazu. Warum? Weil er in beiden Wettbewerben performt. Auf einem sehr guten Niveau. Und wenn du jetzt, sag ich mal, bleiben wir bei Radetzky. Ich fand, er hat die letzten Jahre immer mehr Schwankungen drin gehabt in beiden Wettbewerben. Also je nachdem. Und wenn man dann sieht, die andere Seite, wenn er weniger Spielzeit bekommt, dadurch halt mehr Qualität, Stabilität reinbekommt, ist das ein gutes Modell. Und ich glaube auch für andere Torhüter, ne, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Finn Dahmen, junger Torhüter, brauchst du nicht, die spielen halt nicht international. Dann kennt er diesen Buch, ne, und dann spielen vielleicht 2-3 Runden DFB-Pokal in der Regel, dann sage ich, dann brauchst du es auch meistens nicht. Aber für viele andere Vereine, die oben mitspielen, könnte das sicherlich ein gutes Modell sein, glaube ich. Okay, wollen wir jetzt nicht zu sehr in mannschaftstaktische Elemente, vereinspolitische Themen reingehen, sondern in das nächste Spitzenspiel, was an diesem Spieltag stattgefunden hat, nämlich Platz 4 gegen Platz 5, RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Wir haben jetzt mal eine Szene rausgesucht von beiden Torhütern und da direkt aufgefallen, die erste Szene eigentlich im Spiel, da hält Gulaschi einen Kopfball, da spielt Wolf auf Sancho und Sancho flankt ja auch von der Ball entfernten Halbposition auf Füllkrug, der mit dem Kopf dann letztendlich abschließt und ja, Gulaschi für mich erstmal den Ball richtig gut hält. Wie siehst du das?
Absolut. Ich finde, das zeugt halt von extremer Körperbeherrschung auch. Ne? Also er ist auf dem Weg nach rechts, dann da noch so den Körper komplett einmal rumzudrehen, den leichten Push noch zu setzen. Ich finde halt, Gulaschi ist so das beste Beispiel, dass man sieht, dass man so nach Verletzung, dass ein Torhüter einfach auch Zeit braucht und dass man ihm auch die Zeit geben muss. Ich finde, der wird von Woche zu Woche besser, der kommt immer wieder dahin, wie man ihn kennt. Man hat natürlich Blaswisch hat es auch super gemacht, aber ich finde, jetzt erkennst du doch nochmal den Unterschied zwischen der Qualität von Janis Blaswisch und Peter Gulaschi, meiner Meinung nach. Also Blaswisch ist auch ein guter Torhüter und ich sage, der kann auch Bundesliga spielen, der kann auch, bei vielen Bundesligisten würde der auch Nummer 1 sein, aber ich sage mal, wenn du wie Leipzig den Anspruch hast, Meister zu werden, Champions League zu spielen, dann ist ein Gulaschi schon nochmal eine andere Hausnummer. Und das, finde ich, merkt man jetzt gerade bei so einem Ball oder auch an den letzten Wochen, wo Gulaschi immer wieder mehr reinkommt, dass einfach einer der besten Torhüter der Bundesliga ist, wenn er fit ist.
Ja, also finde ich auch beeindruckend tatsächlich, aber wie gesagt, ne, diesen Unterschied immer, Blaswig, wo er reingekommen ist, haben alle gesagt, boah, braucht RB Leipzig eigentlich noch Gulaschi? So, aber wenn man das jetzt halt wieder sieht, das ist wirklich richtig, richtig gut. Was mir halt wirklich, also eigentlich verhält er sich taktisch gar nicht so gut für mich, in Anführungsstrichen, weil ich finde, er könnte eigentlich ein bisschen aller nach hinten fallen, aber du siehst seine Beinarbeit und wie er nochmal gegen die Laufrichtung nochmal den Push einfach setzt und das schaffen nicht viele Torhüter dann, selbst auf dem Niveau nicht, dass sie da nochmal gegen die Laufrichtung da einen Push setzen. Dann machen die in der Regel eigentlich diesen Push mit dem Ball entfernten Bein. Dann reicht es vielleicht manchmal, dann reicht es aber manchmal auch nicht. Und ich finde, wirklich so eine herausragende Aktion von Gulaschi und echt Chapeau. Vor allem in so einem Topspiel dann halt auch direkt da zu sein.
Ja, aber das meine ich ja auch damit. Ne? Ich sage mal, wenn du da das Gegentor bekommst, weißt du auch nicht, wie das ganze Spiel läuft. Und das macht halt dann so ein bisschen den Unterschied aus, sage ich mal, zwischen einem guten und einem herausragenden Bundesliga-Torhüter in meinen Augen.
Ja, absolut. Dann schauen wir auf einen anderen herausragenden Bundesliga-Torhüter, der nämlich gegenüber gespielt hat, absolut, auf Gregor Kobel. Und ja, bei der Situation ist es ein Eckball, der wird herausgeköpft und landet letztendlich bei Schlager, der aus ca. 20 Meter aufschießt. Linke Seite von Kobel, der lenkt ihn dann seitlich links ab, ja, und Šeško verwandelt dann, also stoppt ihn eigentlich regelrecht ab. Und ich habe mich echt in der Situation, boah, kann der froh sein, dass er den Ball...
Also ich sag mal so, ich glaube, dass Kobel den Ball von Atubolo hält, wenn wir nochmal auf die zwei Szenen vor Wegkern kommen, weil er macht es eigentlich genau richtig, finde ich. Er lässt sich fallen, er steht einen Meter vor der Linie. Ich finde, man sieht auch ganz gut, wenn man, es gibt ja diese eine Kamerasicht, die du mir auch geschickt hattest, wo man von hinten das sieht, dass wirklich, ich glaube, Hummels und zwei Spieler stehen auch vor ihm, er sieht ihn relativ spät und ich finde auch, du siehst, wie der Ball flattert. Also er hat überhaupt keine gerade Flugkurve, er fliegt mal rechts, mal links, mal rechts, mal links. Klar, ich glaube, mit ein bisschen Glück wehrt er ihn vielleicht ein bisschen mehr seitlich an, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich würde ihm da jetzt in dem Sinne keinen großen Torwartfehler anhängen. Ich glaube, man kann es gegebenenfalls besser lösen, aber ich sage, es ist schon ein extrem schwieriger Ball und er macht taktisch aus meiner Sicht alles richtig, nur dass er halt einfach, man sieht ja auch, er bekommt den Ball gar nicht auf die Handfläche, sondern er bekommt dir so ein bisschen ans Handgelenk, dass er gar nicht diesen Ball so im Endeffekt nochmal wegpushen kann. Ist natürlich auch unglücklich, dass genau da zwei Leipzig-Spieler stehen und keiner von Dortmund, das ist halt, das kommt dann immer noch mit dazu. Ja, es sieht unglücklich aus, aber für mich ist es jetzt kein Torwartfehler, weil wie gesagt, die Sicht war versperrt, er macht eigentlich taktisch alles richtig, du siehst, wie der Ball flattert und ich muss auch dazu sagen, ich würde Kobel eh nie einen Vorwurf machen.
Ja, ich bin so ein riesen Kobel-Fan, aber auch zu Recht, sage ich mal, ne? Auch wenn er so immer mal wieder so diskutable Szenen hat, so wie diese hier, aber ich bin da auch überwiegend bei dir, also du hast es eigentlich meiner Meinung nach sehr gut analysiert, taktisch alles richtig, er hat der Ball flattert, er sieht ihn auch extrem spät, ne? Und da siehst du halt auch an seinem Push, den er setzt, dass er da versucht, alles nochmal rauszuholen. Wie gesagt, dadurch, ich glaube, das Flattern kriegt er nicht die Hände richtig in die Position, wo sie gerne hätte. Ich glaube, wenn er es nochmal malen dürfte, würde es auch anders ablenken. Also da kein Vorwurf. Dennoch, sagen wir mal, glaube ich, ja, man könnte ihn eventuell, aber es ist insgesamt eine schwierige Situation. Deswegen, ich würde jetzt auch keine 100%ige Aktien damit reinlegen. Aber sicherlich ein diskutabler Ball, in Anführungsstrichen, über den man sprechen kann. Kann man ihn vielleicht anders abwehren? Ja, nein. Aber in der Summe ist es ein schwieriger Ball, aber ich glaube dennoch von 9 von 10 Bällen, 8 von 10 Bällen, wird er den wahrscheinlich auch wieder anders ablenken. So, aber deswegen nehme ich mal ein bisschen Schutz. Ja, und
ich glaube auch, wenn er sich die Szene anguckt, ich kenne ihn jetzt nicht, aber aus Interviews und so weiter, ich glaube schon, dass er sehr, sehr selbstkritisch ist und er wird auch sagen, dass es sein Anspruch ist, den Ball zu halten, aber ich sage auch, es ist jetzt kein 100%iger, also ich finde zum Beispiel das Verhalten, was Riemann an den Tag gelegt hat bei dem Gegentor, da hängt er für mich voll mit drin. Und hier ist es einfach, Kobel ist, ja, ich glaube auch, er sagt selber, ich muss den halten, aber es ist für mich jetzt kein Mussball in dem Sinne, dass er den halten muss, aber er kann ihn auf jeden Fall anders ablegen. Ich glaube, das.
Ja, so ein Ball, ne? Wenn du so einen richtig guten Tag hast, dann kriegst du irgendwie 3 cm die Hände anders hin und dann geht er auch anders weg, ne? Als wie gesagt, hier vielleicht bei an so einem Tag, wo gefühlt beim BVB nach dem 1-0 bzw. 1-1 dann eigentlich dann nicht mehr viel zusammen, nach dem Strichen. Ja, ich weiß nicht, ob die schon beim Champions League Halbfinale waren, aber tatsächlich.
Lieber liegt da nicht mehr so viel zusammen. Generalprobe verpatzen und dafür dann gegen PSG wieder einen raushauen.
Ja, das würde er machen, bin ich mir recht sicher. Wer auch jetzt im Champions League Halbfinale steht, ist ein Torhüter beim FC Bayern München. Den sollten wir alle kennen, denn es ist auch unser EM-Torhüter. Und Hugo Eki, ich habe mir den Namen extra rausgeschrieben. Eki TK, ja, bekommt da den Ball zugespielt, so in der Ferne, das aus der Halbposition, schießt so aus 22, 23 Meter ab. Ins lange Eck, hatte ich mir gedacht, der Manuel Neuer hat schon mal so eingehalten. Das ist das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist. Aber hol mich gerne ab, nimm Manuel einen Schutz, dass er.
Ja, also ich glaube, muss ich nicht in Schutz nehmen. Der ist, glaube ich, schon weit genug. Der hat genug, Schutz erfahren. Ja, ich sag mal, also ich finde, wenn man jetzt rein mal, wir wollen ja über das Taktische sprechen. Er macht den Schritt nach hinten, der Push ist da, das passt ja alles soweit. Ne? Also ich sag mal, vom Ablauf her ist das alles in Ordnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ja Dyer, der da den Weg sozusagen ins kurze Eck zumacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so das Vertrauen noch nicht ganz da war. Ich glaube, wenn da ein Boateng früher gestanden hätte, da hätte sich Neuer noch mehr drauf verlassen, dass die rechte Seite zu ist und wäre vielleicht einen Tick weiter nach links schon gegangen, um das lange Eck dann komplett zuzumachen. Weil das ist ja immer das, was man auch sagen muss, was gerade so Bayern mit Boateng und so weiter ausgezeichnet hat, dass da wirklich diese blinde Kommunikation war, weil Neuer stand ja teilweise nicht richtig, weil er wusste, okay, Boateng macht die rechte Seite zu, ich kann diese 20 Zentimeter weiter links sein, um den Ball dann mit dem Push zu halten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, dass diese Abstimmung vielleicht dann noch nicht ganz so da ist, wie wenn du jetzt mit einem Verteidiger, die spielen jetzt, glaube ich, seit 2-3 Monaten zusammen, seit da ja da ist. So, und deswegen glaube ich, dass es so ein bisschen, dass diese 20-30 Zentimeter einfach fehlen, um den Ball zu halten. Zum anderen sage ich aber auch, wo du auch richtig gesagt hast, Manuel Neuer, der hat so einen Ball auch schon mal gehalten, wenn er vielleicht nicht optimal stand, weil er einfach noch einen besseren Push hatte, noch schneller die Situation erkannt hat, wo der Ball hinkommt. Und das ist, glaube ich, so, wo man dann auch einfach sagen muss, dass, ich will jetzt hier Manuel Neuer auf gar keine Weise kritisieren, das ist immer noch der beste Torhüter der Welt, das werde ich auch nie machen. Aber ich glaube, da merkst du halt doch so langsam schon die ganzen Verletzungen, dass dann vielleicht so diese 2-3% dann irgendwo doch zum Ende hin fehlen. Der macht noch voll viel Wett, der hält auch noch Bälle überragend, da müssen wir gar nicht drüber reden.
Genau, also diese 2-3%, von denen du sprichst, ist immer noch 20% mehr, als was alle anderen dann haben, ja, ne, wahrscheinlich. Also es ist ja so.
Deswegen, genau. Da würde ich auch nie Manuel Neuer, wie gesagt, einen Vorwurf machen. Aber ich sag mal, ich glaube, Manuel Neuer vor dem Schienbeinbruch, vor dem Mittelfußbruch, der hält den Ball und der hält den vielleicht sogar fest, weil er einfach nochmal in einer anderen Körperenergie ist. Ne? Aber ein Manuel Neuer sollte den Anspruch haben, diesen Ball schon auch zu halten. Das ist ja immer dieses, was man so sagt. Ich sag mal, zu dem Drittligatorwart, da musst du jetzt nicht zwingend sagen, halte den. Aber wenn du der beste Torhüter der Welt sein willst und es gegebenenfalls auch wirklich noch bist, glaube ich schon, dass man den Ball halten kann.
Ja, das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, wie du gesagt hast, taktisch super viel richtig gemacht, passt die Position nach hinten an, kein Steckpass eigentlich möglich, er weiß es eigentlich, wenn ich falsch ausgesprochen habe, da zum Abschluss kommen wird. Das Einzige, was mir echt fehlt, ist diese nochmalige Positionsanpassung nach links. So wirklich von ihm, wenn man die Frontale sieht, dann sieht man eigentlich, dass er halt in diesem Schussfenster von Dyer eigentlich steht und das ist so eigentlich alles, wo ich sage, boah, das wünsche ich mir eigentlich gar nicht, dass er ein, sondern legt er so einen halben Meter, ja, vielleicht so fast einen Meter neben dem Pfosten ein, wo ich sage, ey, boah. Irgendwie vielleicht dadurch, dass er natürlich auch hinter Dyer steht und gar, sieht er den Ball vielleicht noch einen Ticken zu spät, ja, und geht da nicht komplett seine Bewegung da durch. Deswegen, also ich hoffe, dass es bei der EM sollte es nicht passieren. Also ich glaube, da bis dahin sollte er wieder so fit sein, dass er auch diesen Ball halten kann. Also meiner Meinung nach haltbar, aber sicherlich kein einfacher Ball, aber dennoch sage ich, von Manuel Neuer erwarte ich eigentlich von unserem Nationaltorhüter, dass er den Ball hält.
Es hat ja auch der Schwung nach hinten gefehlt mit den Armen bei dem Ball. Vielleicht lag es daran.
Genau, die man technisch immer mit ausbilden sollte. Ne? Also, nein, bitte nicht.
Gerade du stehst ja dafür dann. Immer schön die Arme
mit. Absolut. Ganz, ganz wichtig. So, dann schauen wir mal weiter. Verlassen wir mal, bevor wir ins Topspiel gehen, Platz 1 gegen 3, gehen wir mal ein bisschen auf die Intensivstation, würde ich jetzt mal sagen. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln. Boah, mehr Abstiegsduell geht da gar nicht, nachdem Darmstadt jetzt tatsächlich auch den Gang in die zweite Liga wieder gehen muss. Haben noch in der 90. Minute das 1-0 kassiert, dadurch nicht mehr zu retten. Sind da die beiden Vereine. Noch mit der Hoffnung, dass sie eigentlich richtig drauf sind aktuell, die Relegationsplätze sogar zu verlassen. Hofft ja der 1. FC Köln, zumindest auf die Relegationsplätze nochmal zu springen. Und dafür war unbedingt ein Sieg nötig. Ansonsten sieht es schon ziemlich, ziemlich dunkel aus hier in bei unserem Nachbarverein vom
SC Köln. Absolut, ja.
Absolut. Und ich würde gerne über das erste Gegentor sprechen, also über das 1-0 sprechen. Das Marmel Kassiers war ein Freistoß vom 1. FC Köln. Dann laufen die in Konter und so, ja, 3-4 Meter innerhalb des Strafraums, so Richtung 16er Eck von der rechten Seite. Schießen ins lange Eck. Schwäbe hält den, lässt ihn aber in die Mitte klatschen und da pennt natürlich die ganze Kölner Abwehr. So dass dann Barrero, glaube ich, ja, Barrero staubt da ab und schiebt ihn dann dankend ein und Mainz 05 geht 1-0 in Führung. Ablenken, muss er den nicht anders ablenken oder kann einfach froh sein, diesen Ball zu halten. Ähnlich so wie bei bei Kobe. Ja, einfach eine andere Situation, geht eher halb hoch. Wie siehst du das, André?
Ja, also ja, es ist kein einfacher Ball, glaube ich schon, weil man sieht schon, dass Unisivo auch wirklich im Tempo kommt und er schließt im 16er an, ab. Das Einzige, was ich mir, was man vielleicht sagen könnte, ist, Unisivo ist ja sehr weit außen. Muss ich da wirklich, ich finde, er steht sehr weit vorne am ersten Pfosten. Ich glaube einfach, wenn er sich vielleicht einen halben Meter weiter nach rechts noch bewegt und die kurze Ecke in Anführungszeichen ein bisschen aufmacht, kommt er anders an den Ball ran. So wie der Ball geschossen ist und wie er steht, kann er ihn fast gar nicht anders abwehren. Also kann er ihn gar nicht mehr die Handgelenke aufmachen und zur Seite abwehren, weil dafür ist der Ball zu stramm. Ich glaube einfach, das Problem ist, so wie du immer so schön sagst, er hat sich ziehen lassen ein Stück weit. Es war auch nicht so, dass der Unisivo, also er ist schon sehr weit weg. Also ich finde, er muss sich einfach ein bisschen fallen lassen. Dadurch hat er eine andere Kontrolle über den Ball, kann den Ball anders abwehren. Wobei ich aber auch sage, und das ist das, was du gerade gesagt hast, also der Verteidiger ist ja eigentlich noch anderthalb bis zwei Meter vor dem Spieler von Mainz gefühlt, als der Schwäbe den Ball abwehrt. Also da sieht man auch einfach, dass der komplett gepennt hat. Der kann den Ball einfach wegschießen, da passiert da auch nichts. Aber wenn wir jetzt rein aufs Torwarttaktische sehen, glaube ich einfach, wenn man es optimieren will, lass dich ein bisschen nach hinten fallen, mach noch einen halben Schritt nach rechts, dann hältst du den Ball, glaube ich, anders, hast andere Kontrolle und kannst den Ball einfach anders abwehren.
Ja, man merkt, dass wir 3 Jahre zusammenarbeiten. Also es ist tatsächlich so, ne? Ich sage, dort, wo Schwäbe steht, wo Unisivo abschießt, glaube ich, kann es gar nicht anders lösen, als so, wie es jetzt ist, so wie es gemacht hat, wie es zum Gegentor führt. Aber wenn ich es mir malen dürfte, beziehungsweise war auch möglich, meiner Meinung nach, hätte ich gerne Schwäbe maximal tief, einen Meter weiter hinten stehen. Dadurch hat er einfach eine andere Distanz, ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch einen anderen Winkel zum Ball. Dadurch hätte er wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, den Ball anders abzulenken. Ja, und dann wäre kein Mainzer mehr dazwischen gekommen und hätte den Ball noch einschieben können. Dann wäre es, glaube ich, 0-0 auch in die Halbzeit gegangen. Ja, aber so ist es. Also von daher, André, gut aufgepasst, die letzten 3 Jahre bei mir, dass du...
Natürlich. Ja, aber das ist eine Man muss ja auch immer sagen, so, wir beide, wir kennen es ja nur zu gut. Ich glaube auch viele, die jetzt hier den Podcast hören und selber beim Tor gestanden haben. Wir sagen jetzt immer, ja, du hättest dann die Position anpassen müssen. Aber das sagst du auch immer, das ist eine Sache, die entscheidet sich im Bruchteil von einer Sekunde. Ne? Da machst du einen Schritt ein bisschen mehr nach links, ja gut, und dann fehlt halt dieser Zentimeter, um den dann vielleicht zu halten. Ne? Also das ist natürlich immer schwierig so, aber deswegen analysiert man das ja gerne. Und aber wie wir halt gesagt haben, ich glaube einfach, oder wie du ja auch sagst, die Chance, dass du den Ball anders abwehrst, die wird einfach größer, wenn du dich ein bisschen fallen lässt und ein bisschen mehr die Position noch anpasst.
Ja, absolut. Ne? Wie gesagt, boah, wie viele Stunden Trainingseinheiten haben wir über Positionierung gesprochen? Über absolut. Ja, auch nicht nur gesprochen, sondern auch in der Praxis auf dem Platz durchgespielt etc. Und immer wieder kommen wir in Situationen, wo das passt nicht, hier passt nicht oder sonst irgendwie. Ne? Da hätten wir noch ein bisschen. Und die ihr, also du ja auch noch, wenn du das spielst und dann auch... jetzt die Bundesliga-Tore, egal wer, die haben einen Puls von 140, 150 in so einem Moment. Da einen klaren Kopf zu bewahren, da die Position anzupassen, maximal schwierig. Ja, wir schauen uns das ganze Ding hier, drücken noch 4-mal auf Stopp und sagen so, jetzt schieben wir bitte nochmal 3 Meter nach hinten. Ja, also das ist natürlich logisch und deswegen sage ich immer, Analysen sind gut, aber immer so ein bisschen aus der Perspektive des Torhüters auch zu betrachten, wie war das eigentlich vom Gefühl her und was kann er eher gar nicht so als Vorwurf, sondern wie kann man vielleicht fürs nächste Mal versuchen, das Ganze zu optimieren? Das ist immer so ganz wichtig. Dann.
Deswegen ist es auch immer gut, wenn Trainer die Torwarttrainer beurteilen lassen und nicht selber sich ins Torwartspiel einbeziehen. Dann kann man das nämlich am besten nachvollziehen auch.
Das stimmt. Das lassen wir mal so stehen. So, dann haben wir noch einen anderen Kollegen auf der anderen Seite, nämlich Mainzer Torhüter, nämlich Robin Zentner. Robin? Robert? Robin, ne?
Robin.
Genau. Der davor einen richtig guten Ball hält, aber über den sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen über seinen Bock, den er da meiner Meinung nach gerissen hat. Nämlich, es war die Nachspielzeit, meine ich schon, von Hübner auf Adamian. Adamian geht zum Kopfball hin und Zentner, ja, Leute, er hat auf jeden Fall jemanden getroffen, nur nicht den Ball. Und es gab 11 Meter. Ist das wahrgenommen? Ist das einfach Pech? Ist das Unglück? Oder?
Ja, das ist jetzt ja gut, Pech und Unglück gibt es, glaube ich, nicht im Fußball. Aber ja gut, zum einen müssen wir nicht drüber reden, dass es ein klarer Elfmeter ist. Ne? Auch wenn man jetzt aus Torhüter-Sicht spricht, er trifft ja wirklich null den Ball. Er trifft ja nur Adamian, der den Ball wegköpft. Klar, ich finde so, teilweise werden die Spieler auch sehr vor Torhütern geschützt, wenn man ein bisschen härter reingeht. Aber da müssen wir nicht drüber reden, dass es ein glasklarer Elfmeter ist. Ich glaube einfach, dass da auch ein großes Thema, die von dir so oft benutzte Impulskontrolle ist. Wir sind in der Nachspielzeit. Du willst vielleicht als Torhüter auch, die Kölner haben schon einen Elfmeter verschossen. Du weißt, okay, wenn wir das Ding hier gewinnen, haben wir sehr gute Chancen, in der Liga zu bleiben. Willst du dann vielleicht was Besonderes machen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, ja, da dann die Ruhe zu behalten, vielleicht auf seine eigenen Stärken sich zu berufen, weil ich sag mal, Zentner ist auf der Linie, finde ich ihn unglaublich, was er teilweise für Bälle hält. So, und wenn der Ball da so reingechippt wird, Adamian, ich glaube jetzt nicht, zum einen steht er jetzt nicht für perfekte Kopfballspiel, zum anderen glaube ich, dass der Ball auch nicht so gespielt ist, dass du richtig Druck dahinter hast.
Ist er noch ein Mainzer da? Es ist noch ein Mainzer da.
Auch noch,
genau. Wir segeln ja beide weg, ne? Also, das muss man auch mal sagen.
Genau. Und ich glaube einfach, wenn er hinten bleibt und auch wenn Adamian aufs Top-Tor köpft, Adamian wird nie den Druck so hinter den Ball bekommen, dass es nachher gefährlich für Zentner werden wird. Und das ist einfach, glaube ich, dieses, was auch völlig menschlich ist, glaube ich, ein Stück weit. Du willst dann der Mannschaft besonders helfen als Torhüter. Du willst natürlich, oh, ich will hier ausstrahlen, ich will zeigen den Jungs, ich bin da für euch und so weiter. Aber da ist dann, glaube ich, einfach das Wichtige als Torhüter, sich zurück, vielleicht ein Stück weit zurückzunehmen und zu sagen, ich beruhe mich auf meine Stärke, ich halte den Ball. Klar, wir reden wieder von Puls. Da war ich bei 140, ich glaube, der war bei 240 der Puls in dem Moment, wenn du in der Nachspielzeit bist. Aber taktisch gesehen war es einfach nicht schlau, da rauszugehen. Weil ich sage auch unabhängig davon, wenn er den Ball faustet, er kriegt so viel Druck, ich glaube noch nicht mal, dass er den sauber rausfausten kann, sondern vielleicht fällt er irgendwo um 16er runter und dann schießt auch ein Spieler von Köln den vielleicht ins verwaiste Tor. Weil es war jetzt nicht, der war auch nicht so hoch, der Ball, dass du jetzt sagst, den kriegst du super alleine weggefaustet, wo nur du im ersten Stock bist.
Ja. Ich finde, du hast ein, zwei wichtige Punkte so angesprochen, wo ich sage, boah, also der ist unfassbar stark auf der Linie, unfassbar stark im 1 gegen 1, du weißt ja, was deine Stärken sind, du weißt aber auch, als Robin Zentner, dass Raumverteidigung nicht zu deinen Stärken gehört in der Bundesliga. Also jedes Mal, wenn ich hier im Podcast zu Gast bin bei Sascha und da kommt eine Robin Zentner-Szene, hat das eigentlich fast immer was mit der Raumverteidigung zu tun, wenn es negativ ist, positiv ist es eine 1 gegen 1 Situation, sprich, ich muss mich auch irgendwo dann als Torhüter selber reflektieren. Und sagen, was kann ich nicht. Und wenn der Ball in so einer Situation auf 6-7 Meter geflankt wird und in meine Stärken ganz woanders liegen und da noch ein Mitspieler ist, ja bitte, dann bleibe ich doch einfach hinten drin. So, das fehlt mir so ein bisschen beim, ja, jetzt über die ganze Saison hinweg, aber vielleicht auch über das letzte Jahr. Also immer, wenn man Robin Zentner spielen sieht, das Thema Entwicklung zum taktischen Bereich, auch einfach da mal sein Spiel ein bisschen anzupassen auf die eigenen Stärken. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil er könnte so viel mehr leisten für Mainz 05. Ich glaube, er könnte auch dann bei einem anderen Verein nochmal spielen, aber nicht, wenn man seine taktischen, ja, sag ich mal, nicht seine Stärken auf den Platz bringt, sondern versucht auch die anderen Dinge zu lösen, wo man sagt, hey, da habe ich nicht die Qualität. Und dann würde ich eher solche Themen zu anderen Zeitpunkten der Sonne versuchen umzusetzen, als vielleicht in der Bundesliga, in einer Phase, wo Mainz 05 sich gerade befindet.
Ja, aber ich sage, das ist ja auch ein Ding, was vielleicht auch ein Stück weit vom Torwarttrainer kommen muss. Ich sag mal, wenn ich jetzt uns beide als Beispiel nehme, wir haben das ja auch auf nach und nach immer mehr rausgefunden, so André, was sind deine Stärken, was sind nicht deine Stärken? So, ich sag mal, ich bin jetzt auch eher der dann auf der Linie den Ball hält, als dass er jetzt da bei jeder Flanke auf 12 Metern den Ball abfängt oder sonst irgendwas. Oder sei es jetzt bei einem Steckpass. Ich bin jetzt eher einer, der bleibt dann hinten und vertraut auf sein 1 gegen 1, als jetzt da in irgendwelche Bälle abzulaufen wie Manuel Neuer. Und das ist, glaube ich, auch, da brauchst du vielleicht auch ein Stück weit, auch wenn wir da jetzt von erster Liga reden und gestandenen Männern, ist trotzdem immer gut, wenn du noch einen in der Hinterhand hast, der dich da so ein bisschen auch leitet und sagt so, hier, bleib bei deinen Stärken, versuch nichts Wildes, versuch nichts Besonderes, vielleicht auch in der Halbzeit nochmal auf ihn einzureden. Ich weiß, Robin, du bist vielleicht ein emotionaler Torhüter, aber guck, dass du bei deinen Dingen bleibst. Gib der Mannschaft die Sicherheit, die Ruhe, die du immer ausstrahlst. Und das, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Torwarttrainer-Situation im Mainz ist, so gut kenne ich jetzt nicht aus, aber ich glaube, das ist dann auch vielleicht so dieses Gespür, was ein Torwarttrainer entwickeln muss.
Ja, vor allem, ich sag mal, so eine Situation ist ja nicht, dass das erste Mal so etwas kennt, der Zentner. Und dass er auch in der 90. ein- oder 92. Minute einfach auch mal Stress passiert, Druck passiert und sonst irgendwas mal einfach einen kühlen Kopf bewahrt, das erwarte ich mittlerweile von ihm, muss man ehrlich sagen. Also wenn das jetzt 19-Jähriger, 20-Jähriger von Antebulo, sage ich, okay, hey, passiert, kein Thema, darfst du lernen, ja, nimmst du es mal in Kauf nehmen, aber das ist mir zu häufig jetzt in der Saison passiert und Er hat jetzt tatsächlich meiner Meinung nach Mainz 05, unabhängig, was vorher Mainz hätte machen können und sonst etwa, hat er 2 Punkte gerade gekostet, die wären auf Platz 14, jetzt stehen die wieder auf Platz 16.
Absolut.
Von daher, schade, schade. Lass uns dann nochmal wechseln. Das letzte Spiel,
Wobei, Top-Spiel. Darf ich dazu noch was sagen?
Natürlich, sagen? Du darfst alles sagen. Andere. Niemals würde ich hier dazwischen reden.
Ja. Aber ich muss sagen, ich bin gespannt, wie das nächste Spiel jetzt von ihm wird. Ob er jetzt das im Kopf gut hinbekommt und sagt, ich muss jetzt nichts Besonderes machen, oder ob er jetzt im nächsten Spiel komplett übertreibt. Das ist ja auch immer so eine Frage, die man sich dann stellen muss. Ne?
Hundertprozentig. Wir werden gespannt sein. 3 Spieltage hat er noch, Mainz 05 zu retten oder mit zu retten. Aber ich bin dann als guter Dinge, dass die Mainzer das schaffen.
Ja, doch.
Und, die meine Prognose ist ja eher, dass er wahrscheinlich sogar noch Bochum oder ja, vielleicht Union Berlin sogar noch reinrutscht. Ich hoffe nicht Union Berlin, aber ich glaube, dass Bochum auf Platz 16 landet und dann gegen Düsseldorf ein schönes Derby wir haben werden, was um den Aufstieg oder Klassenerhalt in der Bundesliga angeht.
Also ist der FC für dich schon weg, oder?
Ja, der ist schon weg.
Okay.
Also die sind für mich, eigentlich, die hätten die Spiel für mich gewinnen müssen. Das ist für mich einfach nicht mehr zu machen. Ich mache mir wirklich große Sorgen im FC, also tatsächlich, also auch was nächstes Jahr angeht. Nicht nur, ich glaube, wenn es im Verein einen Abstieg verkraften kann, dann ist das eigentlich ein Verein wie 1. FC Köln, die eigentlich wirtschaftlich natürlich nicht 100 krass, also überkrass sind, sonst aber sehr stabil sind eigentlich. Ja? Anders wie vielleicht Schalke oder HSV, die viele Probleme finanzieller Natur hatten, aber mit dieser Power, die die Stadt mit sich bringt und eigentlich sehr stabil sind, glaube ich, dass man es verkraften kann, ja? Weil man nie verrückte Sachen gemacht hat. Aber mit dieser Transfersperre und jetzt, wenn der eine oder andere Spieler noch geht, brauche ich mir richtig große Sorgen, dass vielleicht nicht der 1. FC Köln sogar irgendwie das nächste Schalke 04 wie dieses Jahr in der zweiten Liga wird und dann vielleicht ganz gefährlich werden wird, ist ja Bielefeld und so weiter ja auch passiert.
Ja, ich glaube auch so.
Das hoffe ich nicht.
Ein Abstieg, der tut schon weh, aber ich finde so, gerade der Kölner, den zeichnet ja ein bisschen aus, dieses immer doch immer das Positive zu sehen. Und ich glaube auch, dass die nächstes Jahr wieder ihre 40.000, 50.000 im Stadion haben. Das wird auf jeden Fall so sein. Aber ich sage mal, mit dieser Transfersperre, ich sage, wir beide, wir haben ja genug gesehen, was für Jungs dann sehr wahrscheinlich hochgezogen werden. Ne? Also ich sage, wir haben ja gegen Köln 2 gespielt, wo jetzt einfach auch ein Stück weit drauf zurückgegriffen werden muss. Und da sind auch gute Jungs dabei, aber es ist halt zweite Liga und vierte Liga ist halt nochmal ein himmelweiter Unterschied, gerade auch mit dem Erfolgsdruck, den der 1. FC Köln dann hat.
Absolut. Ja. Absolut. Wahrscheinlich wird Schwäbe den Verein dann verlassen, glaube ich. Ja, wird wahrscheinlich dann auch vielleicht zu teuer sein. Und dann wird man Urbig, das eigene Talent wahrscheinlich aus Fürth, wieder zurückholen. Der viel Spielpraxis in der zweiten Liga gesammelt hat. Ich glaube da, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich krass verschlechtern würden, auch wenn Schwäbe natürlich top wichtig ist für ihn, aber ich glaube, Ubik wird das auch ziemlich gut machen, auch in der Rolle, auch wenn er wieder nach Hause kommt, in Anführungsstrichen, glaube ich, das ist noch okay, das können die kompensieren, aber alles andere wird echt teilweise, ich kenne die Vertragssituation da jetzt nicht, ich glaube, das wird aber an sich eine ganz schwierige Nummer dann nächstes Jahr.
Absolut, absolut.
Ja, die andere Rheinseite, da geht es genau anders, nämlich, ich glaube, die können gar nicht genug Erfolg dieses Jahr. Ich weiß nicht, was sie da machen. Und wir sprechen ja jetzt gerade über Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart, auch ein Verein, der dieses Jahr wahrscheinlich überperformt und sehr attraktiven Fußball spielt. Wenn man alle 3 Spiele dieser Mannschaften gesehen hat, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, jedes Spiel war keine Zeitverschwendung. Es war jedes Mal lohnenswert, sich diese Spiele anzuschauen. Das liegt aber auch vor allem an den beiden Torhütern. Und ich möchte jetzt, bevor wir zu der ausgiebigen Diskussion kommen, erstmal auf die Szene von Lukas Radetzky zu sprechen kommen, der ja das 3-1 verhindert, wirklich in der 90. 91. Minute, glaube ich, kurz vor dem 2-2. Und das ist ein Konter über Silas, der dann Jong, glaube ich, auf der rechten Seite findet. Jong steht eigentlich frei vor Radetzky aus der Halbposition, der zu spielen auf Guirassy. Radetzky muss eigentlich so ein bisschen in der Zielposition noch stehen bleiben, kann gar nicht komplett auf Querpass gehen, schiebt dann aber auch noch sensationell meiner Meinung nach und ja, manche sagen, er hat Glück, er lässt sich abschießen, aber also sich da so groß zu machen und vielleicht ist auch das Glück, das Bayer Leverkusen einfach gerade hat, aber auch dieses verdiente Glück, was sie sich erarbeiten und ich finde André, wie gesagt, ich Ich kenne solche Szenen auch von dir. Ich weiß noch, gegen Aachen letztes Jahr, gegen Rot-Weiß Essen hatten wir es auch mal so eine Situation vor 2 Jahren, diese Querpass-Situation. Die sind natürlich nicht leicht für den Torhüter. Die sind sehr, sehr schwer. Ich glaube, in der Regel 4 von 5 Aktionen trifft Giras jeder Ding blind. Ja? Aber nicht das eine Mal, nicht heute, nicht an dem Tag. Wie siehst du solche Situationen?
Also ich finde, du hast eigentlich, das war jetzt so ein kleines Wort, das ist, glaube ich, schon ein richtig kleines Detail, aber ich finde, man sieht richtig diesen kleinen Schritt, den Radetzky noch rüber macht. Das ist nicht viel, aber dadurch, es kommt ja der Querpass und er macht so einen ganz leichten Schritt rüber. Das ist ein minimaler Schritt, aber dadurch kommt er überhaupt in die Situation, dass Giras ihm überhaupt an die Brust, an den Oberarm schießen kann. Wenn er diesen Schritt nicht macht, geht der Ball einfach drunter. Und das finde ich halt, das hat auch was mit Antizipation zu tun. Aber du sprichst jetzt gerade zum Beispiel diese Sache von Essen an. Da bin ich einfach aus dem Instinkt heraus bin ich rübergelaufen und wenn der Stürmer es gesehen hat, hätte er einfach den Ball ins leere Tor geschossen. Aber ich glaube, das ist halt bei Radetzky auch das, was wir eben gesagt haben. Vielleicht ist er dadurch auch einfach frisch im Kopf gewesen. Wer weiß, ob er so frisch gewesen wäre, wenn er die ganzen Euroleague- und Pokalspiele und alles Mögliche auch gemacht hätte. Er erkennt die Situation einfach brutal gut und ich sage auch, dieses mit Glück angeschossen, für mich, es wird ein Torhüter nicht angeschossen, sondern ein Torhüter macht einfach vieles richtig, wenn er den Winkel so verkürzt, dass er angeschossen wird. Das muss man auch einfach mal sagen. Wenn ein Torhüter sich komplett falsch verhält, sei es er Radetzky wie zum Beispiel, ich sag mal, ich will jetzt hier nicht über Torhüter reden, aber Timo Horn kriegt den Ball, weil der sitzt mit dem Popo auf dem Boden und fällt mit dem Rücken auf dem Boden und da ist der Ball auf jeden Fall drin. Und deswegen sage ich auch, ich finde da taktisch dieses Großbleiben, dieses Arme, was er auch ganz oft macht, die Arme breit, um überhaupt die Chance und die Möglichkeit zu bekommen, den Ball zu gehalten, finde ich, macht in der Szene das herausragend gut. Und wie du auch sagst, man muss auch ehrlich sein, wenn er den nicht hält, dann hat Leverkusen die erste Saisonniederlage, weil dann kommt auch sogar Leverkusen nicht mehr zurück. Wobei man weiß nie, aber ich glaube, dann kommt auch Leverkusen nicht mehr zurück.
wahrscheinlich nicht. Ja. Wie du sagst, sie sind zurückgekommen. Gehen wir doch gleich nochmal kurz zum Ende drauf ein. Aber dass sie nicht den vorher schon in der 75. Minute den Ausgleich gemacht haben, haben sie eigentlich der Bayern-Leihgabe Alexander Nübel zu verdanken. Lothar Matthäus hat im Sky-Interview danach gesagt, es ist die Parade des Jahres und ich würde gerne einfach gleich mal von dir hören, ob du es genauso siehst. Was ist da genau passiert? Also Kusuni passt den Ball aus der rechten Position auf Adli, der so am 16er steht, so 1-2 Meter zentral vom Tor, aber auf 16er Höhe, schießt er mit dem Spannbügel, sieht den Ball meiner Meinung nach recht spät und hält dann mit einer Ball einfach sensationell. Steht dann recht schnell auf, der Ball steht schnell auf und kriegt noch irgendwie den rechten Arm gewischt bei so einem Aufsetzer von Hofmann. Wie hast du die Szene wahrgenommen, als du sie erstmal gesehen hast? Also ich dachte mir einfach nur unfassbar, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ja.
Ja, mich würde aber interessieren, ob Lothar Matthäus den ersten oder den zweiten Ball meint mit der Parade des Jahres.
Weil er hat gesagt, der erste war schon superklasse, hat er gesagt, und der zweite war Weltklasse. So, das war so sein.
Also ich muss sagen, für mich ist der erste auch schon Weltklasse, wenn ich ehrlich bin. Also das ist ein Schuss aus 15 Metern, das ist ein Vollspannschuss, da sind 5, 6 Leute davor. Also da so zu entlasten und den Ball so zu halten, das ist für mich schon Weltklasse. Ich sage, das zweite ist auch Weltklasse, und das hat ja nichts in dem Sinne mit Torwarttechnik zu tun. Das ist ja einfach dann die Reaktion, die er hat, die ist unglaublich, darüber müssen wir überhaupt nicht reden.
Ja.
Warte mal kurz. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Dieser Ball, den ersten, der ist für mich unglaublich gehalten. Also wie schnell der da unten ist, durch die ganzen Beine durch, das ist sensationell. Und der zweite, ja, das ist auch wieder so ein Ball, den hält er auch überragend, aber das ist halt auch ein Ball, den hältst du einmal von 10, weil normalerweise wird der irgendwie reingeschossen oder sonst irgendwas. Aber das war schon, ich sag mal, ich glaube, der Nübel wird seinen Enkelkindern von der Parade irgendwann noch erzählen und auch wir werden noch einige davon erzählen. Das war schon echt sensationell, muss man sagen.
Ja, das hat mich so ein bisschen mal an Jan Sommer erinnert. Hat auch mal vor 2, 3 Jahren bei Gladbach so ein Ding gehalten. Stimmt. Wo ich dachte, boah, so unfassbar.
Ja, ja. Ja, das stimmt, ja, ja.
Würdest du unterschreiben, Parade der Saison?
Ich habe jetzt nicht alle Paraden gesehen, aber mir bleibt jetzt keine in Erinnerung, die wirklich so, diese Doppelaktion, die so krass war, muss ich schon. Also, ja. Das ist schon, gibt es selten.
Also ich bin auch dabei, aber aufgrund der Doppelaktion bin ich bei Lothar Matthäus, sagt, das ist wahrscheinlich die Parade der Saison. Wenn du jede einzelne Parade einzeln nimmst, dann sagst du, es ist herausragend, es ist sensationell, gar keine Frage. Aber in dieser Kombination ist es natürlich wirklich ja, schon Weltklasse. Würdest du jetzt, wenn du jetzt Nübel mal dieses Jahr betrachtet hast, ja, hast auch eine Stuttgarter Vergangenheit, du weißt, wie das ja auch ist, beim VfB ist nicht immer ganz so leicht. Siehst jetzt auch hier eine Fanplakate gegen den Vorstand vom VfB Stuttgart etc., gegen das Präsidium, obwohl man dritter Platz da ist. Also irgendwie ist da auch nie Ruhe in diesem Verein. Würdest du sagen, Alexander Nübel ist da wirklich so auf einem guten Weg, Manuel Neuer zu ersetzen beim FC Bayern München?
Boah, das finde ich schwer, weil ich glaube, einfach bei Bayern hast du auch nochmal einen anderen Druck als in Stuttgart. Du hast in Stuttgart auch viel Druck, aber es läuft natürlich auch gerade extrem für ihn. Man muss auch sagen, am Anfang waren die Fans, glaube ich, auch ein bisschen skeptisch, was Nübel angeht. Jetzt gerade läuft es. Man muss auch sagen, das Stuttgarter Publikum ist sehr wechselhaft. Es kann auch genauso gut sein, nächstes Jahr nach 5 Spieltagen, dass die Nübel auspfeifen. Also das ist, das habe ich auch schon alles miterlebt, damals mit Ulreich. Eine Woche war er der absolute Held, da kam Ulreich-Sprechchöre. Da hat aber die eine Seite Ulreich-Sprechchöre, die andere hat gepfiffen. Also Stuttgart ist da schon sehr, sehr, sehr kritisch. Es ist halt die Frage, wenn du Nachfolger von Manuel Neuer wirst, du wirst halt immer damit verglichen. Ich sage mal, es sind, wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückgehen, nach Oliver Kahn und Thomas Kraft und Michael Rensing, die sind auch alle in Anführungszeichen daran zerbrochen, an diesem Denkmal. Sagen wir jetzt auch zum Beispiel, wo Buffon aufgehört hat, danach Donnarumma. Müssen wir nicht drüber reden, aber er wird auch immer mit Buffon verglichen. Das ist halt die Frage, wie er dann damit umgeht. Aber ich glaube, für ihn ist gut, dass er jetzt nächstes Jahr Champions League spielt, schon mal bei Stuttgart, um die ganzen Erfahrungen zu machen, um dann vielleicht bei Bayern anzugreifen. Ich glaube, wenn er jetzt nächstes Jahr bei Bayern schon Champions League spielen würde, hätte ich ja noch ein paar Bedenken. Ja. Aber durch die ganzen Erfahrungen, glaube ich, kann er schon was werden.
Weil das wird jetzt eigentlich spannend, wenn wir es wieder von Atubulu auch nehmen, von vorher. Wie ist es nächstes Jahr, wenn er diesen Rhythmus hat, doppelt? Weil du musst bei Bayern München, musst du beide spielen können. Kannst du das auch beim VfB Stuttgart, Bundesliga und Champions League spielen? Oder bist du jetzt so gut, weil du nur Bundesliga gespielt hast? Wenn man der AS Monaco zeigt, ohne jetzt dazu sagen, ich kann da jetzt zu viel von erzählen, aber er war halt auch nicht die konstante Größe, AS Monaco in der Liga als auch in der Champions League zu spielen. Oder Euro, je nachdem, wo die danach gespielt haben. Das wird jetzt ja spannend zu sein, kann er diese Lehre daraus zu ziehen und eben halt auch ja, in dieser Situation dann in Bundesliga und Champions League halt auch zu performen. Ich glaube, das wird wichtig für Bayern München halt auch zu erkennen, kann er es oder kann er es eben nicht.
Absolut, absolut. Also ich traue es ihm schon zu, weil ich finde, er hat schon dieses Jahr nochmal einen Extremsprung gemacht. Und ich sage mal, du, der Torwarttrainer von Bayern, du kennst ihn ja auch gut, du hältst ja auch viel von ihm. Ich glaube schon, dass er eben auch nochmal den nächsten Schritt machen kann, weil ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig, gerade wenn du jetzt zu Bayern München kommst, was hast du da? Wie eben schon bei Mainz im Torwarttrainer gesprochen. Was hast du dann für einen Torwarttrainer hinter dir? Hast du einen, der dich nochmal weiterbringt, der wirklich komplett hinter dir steht? Weil da wirst du, glaube ich, schon auch viele Kämpfe kämpfen müssen. Weil da kommen schnell, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, da kommt die Zeitung, da kommt, wie sagen sie beim Doppelpass so schön, der Anruf vom Tegernsee auf einmal, von Uli Hoeneß, der sagt, was machst du mit meinem Torhüter? Was ist da los? Wieso kriegen wir nur noch die Kirsche rein? So, und da, glaube ich, brauchst du auch einen echten, gefestigten Torwarttrainer, der so komplett hinter dir steht und dir auch echt den Rücken dahingehend frei hält. Ne?
Ja, sehr cool. Ja, André, bevor wir jetzt den Laden dicht hier machen, ja, als dass wir ihn schon an uns gerissen haben, ne? Aber hier, sagen wir mal, zu Bayer Leverkusen. Also 16. Mal in der Nachspielzeit irgendwie ein Gegentor, ein Tor geschossen etc. und wieder zurückgekommen, 46 Spiele zu 0. Wenn es so weitergeht, werden die erste Mannschaft sein, die die Saison ohne Niederlage ja, absolviert, jetzt gegen Rom, Halbfinale Europa League, DFB-Pokal wahrscheinlich, also ohne despektierlich zu sein gegenüber Kaiserslautern, wird es wahrscheinlich eine klare Geschichte anfischen, vor allem mit der Situation, wo sich Kaiserslautern gerade befindet, dann auch. Boah, was kann man da, da hören ja die Superlative bei dieser Mannschaft ja gar nicht mehr auf.
Ja, das ist da gibt es ja eigentlich gar keine Worte für, ne? Also dieses Selbstverständnis, das entwickelt sich, glaube ich, auch einfach über die Saison hinaus. Ich sag mal, in unserer Liga haben wir es auch des Öfteren erfahren, dass Alemannia Aachen in der 98. Minute, glaube ich, 5 Tore geschossen hat. Ja, so Jahre, die hat man einfach. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, Man United damals unter Sir Alex Ferguson, die haben auch mal irgendwie, ich glaube, 12 Spiele oder was, haben die auch noch in der Nachspielzeit die Tore gemacht. Es ist auch einfach so ein Jahr, was du da mal hast. Also ich würde es Leverkusen gönnen, aber ich sag mal, in den nächsten 25 Jahren der Vereinshistorie wird sowas auch nicht mehr kommen, dass die 16 Tore der Nachspielzeit machen.
Ja, da kommt halt vieles halt auch zusammen. Nicht, ja. Interessant war, ich habe tatsächlich einen Bericht auch gelesen, selbst wenn Leverkusen jetzt die Tore nicht gemacht hätte in der Nachspielzeit, wären sie immer noch mit einem Punkt vor Bayern München. Also ist eigentlich ganz interessant. Ja? Aber ich weiß auch nicht, ob die Nachspieltore von Bayern München drin waren, aber die wären definitiv immer noch vor Bayern München. Aber es wäre natürlich ein spannender Wettkampf jetzt hier zum Ende.
Aber da finde ich immer, da muss man auch so ein bisschen relativieren, weil wer weiß, ob dann die anderen Spiele so in Anführungszeichen locker gewonnen werden, wenn du weißt, dass Bayern 2 Punkte hinter dir ist. Ne? Da spielst du ja auch vielleicht nicht so befreit auf, wenn du 8 Punkte vor Bayern hast, weil sonst wären die Bayern wieder in der 98. Minute gekommen und hätten die Tore gemacht.
So ist es. André, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, ich glaube auch, danke von Sascha, dass du die Zeit genommen hast. Und danke an euch, alle Zuhörer. Und beim nächsten Mal, ich weiß gar nicht, ob Sascha schon nächste Woche wieder dabei ist oder nochmal ein anderer Host da sein wird. Aber lassen wir uns mal den Sascha mal schön den Urlaub genießen. Und ne, ich merke halt einfach nochmal an alle Zuhörer, das ist unfassbar viel Arbeit, die der Sascha hier reinsteckt. Das ist wirklich grandios. Ja. Also ich habe, glaube ich, 2,5 Stunden gebraucht, um mir die Szenen anzuschauen, rauszusuchen, vorzusortieren etc. Und dann jetzt hier noch aufnehmen, gleich schneiden und. Also wirklich riesen Respekt an Sascha, dass diesen Podcast hier ermöglicht. Und da könnt ihr alle auch mal ein riesen Dankeschön bei Twitter oder ihm bei Instagram oder wo ihr Kontakt mit Sascha habt, auch einmal hinterlassen. Also wie gesagt, das war's. Wir sind heute raus, André. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.